In der heutigen Episode habe ich endlich mal wieder einen Gast in meiner wundersamen Website-Welt. Ich begrüße Dr. Thorsten Beyer. Er ist Chemiker, er ist Buchautor und er brennt für das Thema Nachhaltigkeit, also Green Design im IT-Bereich. Er hat einen Podcast, der heißt Web But Green, und ich freue mich auf dieses Gespräch und er gibt uns ganz, ganz viele Tipps und erklärt uns vor allen Dingen erstmal, wo kommen eigentlich dieser ganze CO2-Ausstoß her und was können wir selbst tun, um zukünftig nachhaltiger unsere Websites ja, ins Leben zu rufen. Herzlich willkommen in der wundersamen Website-Welt. Hier geht es um Websites, Business, Klarheit, Umsetzung und Lego Service Play. Thorsten, du bist ja Chemiker, hast du mir erzählt. Und jetzt stell dir mal vor, wenn das Internet ein Periodensystem hätte. Welches Element wärst du, um es grüner zu machen?
Das ist eine gute Frage. So hat noch nie jemand ein Interview eingeleitet. Also ich kann auch was vorwegschicken, so die Verbindung zwischen Chemie und Informatik. Da gibt es auch einen schönen Spruch. Moment, wie war das noch? Die Bits sind die Atome der digitalen Welt. Mhm, dann hast du direkt die Verbindung zwischen Chemie und IT. Aber im Periodensystem, gut, müsstest du natürlich wahrscheinlich den Kohlenstoff nehmen. Das ist zwar ein langweiliges Element, aber das ist auch das wichtigste Element, was so das Leben ausmacht. Hat natürlich auch das Problem, CO2 ist eben auch Kohlenstoff, aber auch alles, woraus wir bestehen, überwiegend ist Kohlenstoff. Deswegen da die richtige Balance zu finden beim Kohlenstoff, das ist eigentlich unsere Lösung.
Ah ja, okay. Ja, guck mal, es gibt auf alles eine Antwort, ist doch schön, genau. Wir reden ja heute über Web, also über Green Design, nachhaltiges Design in ganz, ganz allgemein gesprochen. Kannst du uns eine kurze Erklärung geben, was sich eigentlich genau hinter diesem Begriff Green Design versteckt? Also was meint man eigentlich damit? Dein Podcast heißt ja auch Web But Green. Was verbirgt sich eigentlich genau, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, einfach mal so ganz grob?
Gut, wenn wir das Wort grün verwenden, ja auch in anderen Zusammenhängen, dann geht es ja darum, dass wir dann irgendwas mit Nachhaltigkeit verbinden oder mit so schonender Produktion zum Beispiel, wenn wir an Lebensmittel denken. Also da kommt das Wort green her. Im IT-Zusammenhang heißt das dann eher wenig, also datensparsam zum Beispiel, oder Green Hosting ist ja auch so ein Wort, wo das Grün auch nochmal drin steckt. Also das verwendet man natürlich gern, um dann zu belegen, dass irgendwas besonders nachhaltig oder umweltfreundlich ist.
Okay. Warum ist denn das heutzutage eigentlich so wichtig? Warum ist das, ich meine, gefühlt, ich versuche immer besonders nachhaltig zu sein, auch in meinem persönlichen und privaten Leben. Das gelingt einem natürlich immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Aber warum ist das gerade jetzt so wahnsinnig wichtig? Warum gefühlt ist das jetzt so richtig in den Köpfen drin, auch dass man im Webdesign oder überhaupt in der IT jetzt grüner denkt?
Gut, dass das so jetzt in den Köpfen drin ist, weiß ich gar nicht. Also du hast ja eben gesagt, so was IT und Nachhaltigkeit angeht, das haben auch viele Leute, die selbst Webseiten erstellen, Agenturen, oft noch gar nicht auf der Rechnung. Und wenn ich denen dann so ein bisschen was erzähle, dann sagen die immer, sagen die halt, ja klar, das ist eigentlich klar. Wenn wir einfach mal betrachten, das Internet gibt es seit 1969. Mhm. Da war ich schon auf diesem Planeten noch so ein ganz kleiner Pimpf da, so von anderthalb Jahren, habe da natürlich noch nicht so viel mit
aber
zu tun.
Aber glaube ich, soweit ich das weiß, nur vom Militär genutzt, ne? Also nicht für
vorher,
die Öffentlichkeit.
Vorher, also ab 1969 wurde es halt für die Öffentlichkeit zugemacht und so Dienste wie E-Mail, die haben wir schon seit Anfang der 1970er Jahre, die wurden aber natürlich dann nur in den USA genutzt. Und wenn wir jetzt mal einen kleinen gedanklichen Sprung in die 1990er Jahre machen, als ich studiert habe, da hat Tim Berners-Lee die erste Website gelauncht. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Die ist ich glaube, ich habe sie mal gesehen.
Die können wir gerne auch in den Shownotes verlinken. Da kann man
sehen,
wie die erste Website aussah. Und die hatte ein Datenvolumen von 3 Kilobyte.
Das ist klein.
3 Kilobyte ist ja jetzt sehr klein. Liegt natürlich daran, dass in der ersten Spezifikation von HTML zum Beispiel Bilder noch gar nicht vorgesehen waren, Schriftenarten noch gar nicht vorgesehen waren, Audio, Video. Das war nur Text, Formatierung und Link. Also eigentlich so die Basis des Internets, warum wir das hier so nutzen. Ich meine, der Rest ist ja irgendwann immer nur dazugekommen, um die Seiten dann schöner aussehen zu lassen oder um uns länger auf den Seiten zu halten. Aber letztlich geht es ja um Text, Formatierung und vernetzte Informationen. Das war dann 91. Und wenn wir jetzt nochmal einen Sprung machen nach heute, dann kommen wir bei der durchschnittlichen Größe einer Website auf 2,4 Megabyte. Mhm. Also von den 3 Kilobyte zu 2,4 Megabyte könnten wir jetzt auch nochmal ausrechnen. Das ist dann schon ein großer Faktor. Da reden wir um Faktor, glaube ich, 800-fache Vergrößerung des Datenvolumens einer Website, eben durch Bilder, Videos, Schriften etc. Und da kann man sich auch fragen, warum ist das so entstanden? Wenn wir nochmal zurückgehen in den 90ern, war es ja so, da gab es auch noch keine Internet-Flatrates, da hast du für Datenvolumen, hat eben Zeit gekostet, kennst du ja auch noch. Also ja, aber wenn du mit der Generation Z diskutierst, die sind mit Flatrates groß geworden und die haben eigentlich überhaupt keinen Zugang zu dem Thema, wenn du denen sagst, je mehr Daten du da irgendwo fließen, das kostet dich jetzt zwar nicht mehr in deinem Geldbeutel, aber das kostet eben die Natur, weil eben natürlich dafür Strom produziert werden muss und der Strom ist halt, da kommen wir auch mal zu dem Grünen, halt leider in Deutschland nicht so grün wie in anderen Ländern. Wenn du nach Island gehst, hast du 100% Ökostrom oder in Norwegen 99, irgendwas. Und hier sind wir halt bei 50 bis 60. Das schwankt halt immer so je nach Wetter. Und im Winter ist es auch nur 20-30%. Und dann ist eigentlich schon klar, dass da eine Menge Strom verbraucht wird. Und wir haben ja auch das Problem, was schätzt du, wie viele Webserver es überhaupt gibt auf der Welt? Ungefähr. Puh. Wo keine Informationen Ahnung. Liegen. Das ist auch eine Zahl, die habe ich auch zweimal nachgeguckt. Genau, also wir reden über Milliarden.
Ja, ja.
Wenn du alleine mal guckst, eine Milliarde Server, was die an Ressourcen brauchen, die irgendwo dann in Afrika von Kindern aus der Erde geholt werden, da ist auch so viel Gold drin. Das hat einen Wert von Millionen auch oder wahrscheinlich Milliarden oder Platin, andere Elemente. Und die werden dann alle paar Jahre auch nochmal in den Rechenzentren ersetzt und werden dann aber nicht im Recyclingkreislauf zugeführt, sondern meistens geschreddert, weggeworfen oder landen dann in Ghana, wo Kinder dann das Kupfer von den Platinen brennen. Die Bilder kennen wir ja alle. Und wenn du das alles mal zusammennimmst, dann ist eigentlich klar, dass das Internet auch ein riesen Ressourcen-Stromproblem hat. Aber wie gesagt, wir haben das halt nicht für uns, weil wir sehen nur unser Smartphone und die Kosten, die wir da haben, zum Beispiel zum Aufladen, die sind ja relativ gering.
Ja, ja, okay, verstehe. Also deswegen, das beantwortet auf jeden Fall die Frage, warum das heutzutage einfach wichtiger geworden ist, weil wir natürlich auch mehr Zugang zu Informationen haben und auch haben wollen, ne? Wie bist du denn jetzt zum Green Web Design gekommen? Ich meine, ich hatte ja anfangs erwähnt, du bist Chemiker. Wie kommt man vom Chemiker zum Green Web Design? Und wieso hast du, du hast ja auch einen Podcast zu dem Thema. Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, wie dein Werdegang war in Richtung Green Web Design oder Web in Green Design.
Ja, genau. Wir haben ja eben gesagt, ich habe Chemie studiert, bin dann in der Uni auch mit den ersten Webseiten groß geworden, war da Webmaster in unserer Arbeitsgruppe und damals war es ja noch so, da hast du als Webmaster die Macht gehabt, E-Mail-Adressen anzulegen, alles. Und dann hast du dir den Server dann schon mal reingeschafft, wie die ganze Technik dann ist. Nach dem Studium gab es dann in der Chemie nichts Passendes für mich. Und da habe ich halt eine Firma gegründet und habe dann aber als Hauptprodukt, was es heute auch immer noch gibt, ein Online-Magazin, wo es eben um Chemie geht. Im weitesten Sinne um Produkte, die im Labor gebraucht werden, um einen Stellenmarkt, Veranstaltungskalender. Und das Ding gibt es immer noch. Und das ist eigentlich immer so meine Spielwiese, um dann zu sehen, wie kann ich die Seite schneller machen? Wie kann ich sie nutzerfreundlicher machen? Und irgendwann kam dann der Switch. Ich habe relativ viel immer gelesen. Früher war ja das Mantra, mach deine Seite schnell, mach die Usability gut. Und irgendwann kam das Mantra, wenn die Seite schnell ist, dann ist sie eben auch nachhaltig, weil dann fließen ja relativ wenig Daten jetzt von dem Webserver jetzt zu deinem Endgerät und wieder zurück. Und da habe ich dann gedacht, ja, was kannst du da machen oder gibt es da schon viel? Und es gibt, wie gesagt, diverse Bücher zu dem Thema, das sind aber alles Engländer, Amerikaner. Und dann habe ich mal angefangen, so ein paar Sachen zu veröffentlichen zu dem Thema in Fachzeitschriften, war auch mal auf der Campix mit dem Thema zweimal. Und da haben die Leute halt auch viel gestaunt. Ach, da gibt's ja irgendwas. Und das Internet hat doch einen Impact, weil wir haben ja nur die Flatrate und zahlen irgendwas und der Rest ist uns egal. Und so entstand das dann, dass ich dann immer mehr in die Richtung gemacht habe. Dann habe ich hier die Website-Boosting, durfte ich mal einen Titelbeitrag schreiben. Das war auch schön, dass mir das dann zugetraut wurde. Aber da hast du manchmal das Glück, wenn du einen Doktortitel hast, dann haben die Leute denken dann auch, der kann dann was schreiben. Und so kam mir dann dieser Chemie-Doktor irgendwann doch noch zugute. Und es ging dann weiter. Dann wurde ich nochmal gefragt.
Doktor ist immer gut. Doktor ist
genau,
immer gut,
also ja. Nicht nur beim Arzt. Ja. Also beim Arzt, die erklären dir immer die Krankheiten so genau, das willst du gar nicht wissen. Oder haben einen Höllenrespekt vor Chemikern, weil die immer ein Chemiepraktikum machen müssen. Aber wie gesagt, und dann wurde ich dann von Springer Gabler Verlag gefragt, wegen diesem Titelbeitrag in der Website-Boosting auch ein Buch dazu zu schreiben. Dann habe ich gesagt, ja gut, wenn dir ein Verlag schon mal ein Buch anbietet, dann solltest du die Chance nutzen, weil wenn du, weißt du ja wahrscheinlich auch, wenn du einfach als Autor an einen Verlag rangehst, da sind die Chancen kleiner 1%, dass das irgendwie überhaupt angenommen wird.
Ja, okay.
Oder du musst im Eigenverlag rausbringen und das ist dann halt was anderes und das kam dann letztes Jahr raus. Dann habe ich gedacht,
okay, es hat sich also natürlich entwickelt.
Hat sich so
kann man
immer
sagen.
So weiterentwickelt. Genau. Und dann kam irgendwann, habe ich dann Gordon kennengelernt. Also, das ist ja unsere.
Gordon Schönwälder, unser Podcast-Guru, genau.
Genau, wo wir uns herkennen. Der war auch der Campix. Und da habe ich den immer gefragt: Gordon, meinst du, ich könnte da auch zu dem Thema einen Podcast machen? Und er hat gesagt: Thorsten, du musst den Podcast machen, bevor es ein anderer macht, weil du hast halt da so eine schöne Nische, wo du da reingehen kannst. Und da haben wir halt zusammen dann viel überlegt und auch diesen Titel Web But Green entwickelt. Und den gibt's halt jetzt seit November, kommt wöchentlich raus. Und da habe ich jetzt immer so verschiedene Themen behandelt. Wir hatten ja auch mal das nachhaltige Podcasten bei Gordon zum Beispiel. Oder ich erkläre dann halt, wo überhaupt die CO2-Emissionen im Internet herkommen.
Oder, genau, und darüber sprechen wir jetzt. Darüber sprechen wir jetzt.
Das sind ja so, die ganzen Themen.
Genau, okay. Also die ganzen Sachen, die du jetzt genannt hast, die kommen natürlich in die Shownotes. Also für dich als Zuhörende könnt ihr die ganzen Links über Thorsten da natürlich finden. Dann lass uns doch jetzt mal reinsteigen. Was sind denn die Gedanken, Bullet Points, was sind denn so die Grundprinzipien, die Green Web Design, was verfolgt, was sind das für Grundprinzipien, die das quasi, wie nennt man das? Was sind so die Kriterien, um ein Green Web Design daran festzumachen? Oder gibt es irgendwelche Richtlinien oder Standards oder so? Lass uns doch da mal rangehen, wie gehe ich überhaupt dran, um zu sagen, okay, wie mache ich überhaupt eine Website? Green. Ja, also Provider. Mein Provider sagt, er hat 100% Ökostrom. Ich versuche, meine Bilder klein zu halten. Ich versuche, möglichst wenig Skripte und solche Sachen. Vielleicht gibst du uns da mal ein paar Punkte mit an die Hand, wie wir selbst auch kontrollieren können vielleicht auch, ne? Mhm.
Ja klar, du hast schon ein paar Grundprinzipien genannt, dass du halt versuchen musst, das Datenvolumen, was jetzt zwischen deinem Server und dem Endgerät des Seitenbetrachters fließt, gering halten. Das ist immer schon ein ganz wesentlicher Punkt und da gehört eben dazu, auch die Zahl der Bilder ist natürlich ein Kriterium. Leute, die ihre Website mit Bildern oder meist mit Stockfotos überladen, da musst du halt auch mal kritisch hinterfragen, hat dieses Bild jetzt überhaupt eine besondere Funktion oder du hast manchmal im Footer ganz viele Logos oder Siegel und sonst was. Da ist immer die Frage, brauche ich das alles? Und wenn ich das mit Ja beantworte, dann muss ich mir halt angucken, habe ich da die richtigen modernen Datenformate verwendet? Ich mache es mir nur jetzt am Beispiel von Bildern. Da haben wir die alten Formate GIF, JPEG, PNG. Die gibt es alle seit den 1990er Jahren. Und die werden auch heute immer noch extrem weit eingesetzt. Aber wir haben schon seit 2013, glaube ich, das WebP-Format für Bilder, was eigentlich JPEG komplett überflüssig macht und auch den Vorteil hat, dass du den Hintergrund transparent haben kannst. Weil das war immer der Nachteil von JPEG, warum du dann PNG verwenden
musst. Ja, es war halt immer nicht bis vor kurzem. Ich beobachte das immer auf der Seite Can I Use, ob das überhaupt von allen Browsern unterstützt wird. Und wir hatten ja schon die letzten Jahre immer noch das Problem, dass das nicht unterstützt wird. Und ich jetzt habe auf meiner Website, also auf meinen Kunden-Webseiten, mache ich halt so eine Fallback-Lösung. Ne? Also wenn der Browser
du hast 97, irgendwas Prozent heute. Und wo es halt noch nicht kompatibel ist, ist halt auf Internet Explorer.
Ja gut, also der interessiert mich aber jetzt wirklich
halt
nicht mehr.
Auf alten Safari. Ja. Es gab Safari ab 15. Das ist schon noch in gewisser Verbreitung.
Ja, das ist eine große Verbreitung, weil die Apple-Geräte.
Halt die Fallback-Sache angesprochen. Das sollte man halt dann für das Format Format immer machen und man kann es aber nicht mehr so an Bildformaten festmachen. Auch bei Schriften gibt es ja auch eine Entwicklung, da gibt es auch moderne Formate inzwischen, da sparst du halt ganz viel Datenvolumen ein, nur weil du halt ein komprimierteres Schriftformat verwendest und für Audio und Video gibt es das halt auch. Das ist immer ein Punkt, so das richtige Format zu wählen.
Was wäre denn bei Schriften, darf ich mal zwischenfragen, was wäre denn bei Schriften das richtige Format?
WOF 2.
WOF 2, okay. Ja, genau. Ja, okay.
Es gibt ja WOF, das ist auch ein offizieller Standard und WOF 2 ist zwar kein offizieller HTML-Standard, aber den unterstützen, wenn du bei Kenner Use guckst, da bist du auch bei 99, irgendwas Prozent. Aber du kannst ja auch bei Schriften ein Fallback machen, dann auch noch eine TTF-Schrift, wenn du sagst.
Super, ich halt dann bin ich ja auf der richtigen Seite. Ja.
Das würde ich dann immer machen. Also die Leute, die vorsichtig sind, die sollten halt immer Fallback-Lösungen machen. Und was da halt doch ganz wichtig ist, dass bei responsiven Webseiten, also für Smartphones, solltest du halt auch dann andere Bildgrößen ausliefern.
Ja, ja.
Weil manchmal
ja.
hast du zum Beispiel Seiten, da ist das Bild 2000 Pixel breit. Das ist für so einen Monster-Monitor oder Fernseher okay. Aber es gibt dann auch den Punkt, auf dem Smartphone wird dann auch dieses 2000 Pixel breite Bild geladen und dann wird das einfach runterskaliert. Und das ist natürlich überflüssig. Und da kannst du auch wie bei den Fallback-Lösungen auch so Weichen per CSS bauen, dass du dann halt andere Bilder einbaust. Und deswegen sollte eigentlich eine gute, nachhaltige Website, sollte halt die Smartphone-Version immer viel kleiner im Datenvolumen sein wie die Desktop-Version. Was auch daran liegt, dass über mobile Daten auch die CO2-Emissionen viel höher sind wie über eine feste Glasfaser- oder Kupferkabelverbindung. Das kommt dann noch dazu.
Ja, okay. Ja, ja, okay, okay. Also da sind wir bei, also wir haben den Provider mit grünem Strom. Dann haben wir die richtigen Formate für Bilder, Texte, Videos. Und wir haben die Größen natürlich, ne? Was können wir noch tun, um eine Seite nachhaltig zu machen?
Ich würde noch eine Sache zum Provider erwähnen. Du hast eben gesagt, da steht dann 100% grün. Und das machen eigentlich heute fast alle Provider. Es gibt eigentlich kaum noch einen Provider, die sind ja auch auf Marketingzüge aufgesprungen. Da sollte man immer genau nachgucken, warum nennt der sich überhaupt grün? Hat der jetzt nur Stromzertifikat oder Herkunftszertifikat in Norwegen gekauft, weil das bringt der Umwelt nämlich gar nichts? Das ist nur so ein Bilanzierungstrick. Oder hat der irgendwo Bäume für 2 Euro gepflanzt, was auch meistens dann Sachen sind, die entweder nie groß werden oder die gar nicht fehlen. Da hat man auch im Fernsehen viele Dokus schon gesehen dazu. Deswegen würde ich immer empfehlen, beim Hoster hinzugucken und sagen, wo kriegt er seinen Strom her? Und ein guter Hoster, ein transparenter Hoster, der macht dann zum Beispiel, meiner, der macht dann offen das Stromzertifikat und der hat halt Wasserkraft. Oder ein anderer hat vielleicht von Greenpeace Energy Strom. Aber wenn auf der Homepage nur steht, wir sind 100% Ökostrom, sonst nichts, dann vermute ich immer natürlich erstmal, dass der nur kompensiert und das eigentlich gar nicht so positiv ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Ne? Deswegen der Rat, immer dahin zu gucken, wie die Hoster so aufgestellt sind. Oder im Zweifel beim Support nachfragen. Da kannst du sehr unangenehme Fragen, habe ich auch schon erlebt. Wenn du bei Hostern nachfragst, wo kommt neuer Strom her? Und da hatten wir einmal den Fall, muss jemand dann die Sekretärin in der Geschäftsleitung nachfragen. Da habe ich gesagt, aha. Wenn wir das so nachfragen müssen, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Mini-Hoster, sondern ein richtig großer, ich nenne den Namen jetzt absichtlich nicht.
Ja. Wir wollen halt, ja auch kein Firmenbashing hier machen, genau. Aber jetzt mal angenommen, ich habe jetzt alles richtig gemacht. Ne? Also ich würde jetzt mal vermuten, dass ich auf meiner Webseite, sagen wir mal, 80% vielleicht richtig umgesetzt habe, soweit mir das irgendwie möglich ist. Das heißt, ich habe das WOF 2, ich habe versuche die richtigen Größen, habe das WebP-Format, also alles ist soweit. Wie viel kann ich denn tatsächlich einsparen, so durchschnittlich auf so einer normalen Website? Sagen wir mal, wir reden ja von Solopreneuren. Was kann man denn wirklich einsparen und wie viel ist das dann in der Masse? Hast du da Zahlen zu, so allgemein? Also wenn wir das alle machen, ne?
Ja, klar, wir müssen halt immer sagen, das sind kleine Effekte. Ich vergleiche es immer so mit einem tropfenden Wasserhahn oder nicht dem Keller, was wir halt brennen haben lassen. Ja. Das wird natürlich die Welt nicht zum Untergehen bringen. Aber wenn das halt zu viele Leute oder die das Lawinenbild ist auch immer schön, zu viele Schneeflocken bewegen sie in die falsche Richtung, ist es ganz schön und dann ist es halt ein verheerender Effekt. Und so ist das halt auch bei den Webseiten. Also es gibt so eine grobe Richtzahl, die immer in den ganzen Tools verwendet wird, dass praktisch 1 Gigabyte Datenvolumen, was jetzt fließt von der Website zum Endgerät, 360 Gramm CO2 Emissionen oder Äquivalente, muss man ja korrekt sagen. Das ist jetzt nicht so viel, ne? Weil eine normale Website, wenn du mal einen Gigabyte Datentransfer hast, da brauchst du schon ein bisschen. Da haben wir als Podcaster schon mehr. Also ich habe in meinem Podcast zum Beispiel 10-fache Datenvolumen, was meine ganzen Webseiten haben, weil da natürlich viel mehr Daten fließen, wie wenn du nur eine normale Website hast. Aber das ist so eine Zahl, die man sich eigentlich ganz gut merken kann. 360 Gramm pro Gigabyte, und das kann man ja bei manchen Hosts dann auch reingucken in die Auswertungen, in den Logfiles. Ich kann das zum Beispiel sehen, pro Jahr oder pro Monat, wie viel Datenvolumen das war, und dann kann ich immer ausrechnen, wie viel CO2-Emissionen würde das entsprechen. Das ist natürlich bei einer kleinen Website wenig, aber wenn du natürlich zu großen Website gehst, ich habe auch schon mit DAX-Konzernen zu tun gehabt, da reden wir nicht mehr über Gigabyte, da haben wir Terra oder Exabyte oder sonstige Zahlen, weil wir leben ja im Zettabyte-Zeitalter schon relativ lang. Also alle Daten, die im Internet rumliegen, sind über 100 Zettabyte. Das ist eine Milliarde Terabyte, kannst du dir vielleicht noch vorstellen, so gibt ja so Terabyte-Festplatten.
Kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
Also du hast so Terabyte-Festplatten, so die kleinen. Ich habe letztes Mal ausgerechnet, du kannst diese, wenn du diese kleinen Festplatten nimmst und auslegst, kannst du die ganze Cheops-Pyramide damit auffüllen. Die hat ja eine Kantenlänge von, weiß gar nicht, 200 oder 300 Meter, ist schon relativ massiv. Und wenn du die nur mit diesen Festplatten auslegst, die komplett voll sind, dann hast du alle Daten, die irgendwo im Internet liegen. Was schon mal eine imposante Zahl ist. Und das Problem an dieser Zahl ist eben, dass bis zu 85% obsolet oder keiner weiß, warum die irgendwo rumliegen. Und das ist halt ein großes Problem im Internet.
Ja, hat sich das jetzt durch Corona, durch dieses viele mobile Arbeiten, hat sich da auch nochmal was getan? Also ist dann der CO2-Ausstoß mehr geworden, weil einfach jetzt mehr Online-Meetings stattfinden? Dafür wird allerdings ja weniger geflogen,
ja,
ne?
Ja gut, klar, du musst halt immer die Gegenrechnung dann aufmachen. Also ein Online-Meeting, oder wir treffen jetzt ja auch hier virtuell. Wenn ich jetzt für diese Aufnahme nach Berlin gekommen wäre, wäre das halt so mal für die Gesamtumweltbilanz dieser Podcast-Produktion nicht so super gewesen. Und so haben wir schon eine ganze Menge eingespart, aber das ist immer so eine Gegenrechnung dann. Ja, aber es ist halt so, es werden halt immer mehr Daten generiert, oder es gibt ja auch sogenannte Zombie-Webserver. Es gab mal so eine Studie, da wird einfach nur in einem Rechenzentrum geguckt, wie viele Server haben keinen einzigen Zugriff über einen Zeitraum von 6 Monaten. Das waren 20 oder 30%. Das heißt, es ist wie wenn du im Keller ein ganze 6 Monate das Licht brennen lässt und du gehst aber nie mehr in den Keller. Brennt einfach nur.
So kann man einfach das vergleichen. Ja, okay,
ansonsten
verstehe.
Normalerweise schalte ich das dann aus, und deswegen ist auch so bei den Rechenzentren relativ viel, wenn verbietet dir ja keiner, einen Server irgendwo zu haben oder eine Cloud, die völlig überdimensioniert ist, oder einen Webserver, den du gar nicht nutzt, weil die Kosten dafür sind immer noch relativ gering. Und so die ganzen Rechenzentren, die großen von Meta, Facebook, Google, wenn du das halt dann mal runterbrichst, wer zahlt die eigentlich? Das sind wir mit unseren persönlichen Daten, weil die verkaufen ja dann die Konzerne für ihre Werbekunden, und deswegen bieten die uns ja auch diese immer größeren Accounts an, oder lass dir mal von LinkedIn einfach mal alles, was in deinem Profil drin ist, schicken, oder von Meta oder Xing. Dann schicken die dir vielleicht ein paar Gigabyte an Daten. Du bist jetzt eine Person. Und wir haben Milliarden Nutzer, die Facebook nutzen, und dann fragst du dich, da liegen ja Exa irgendwo, Petabyte, keine Ahnung, an Daten rum, aber das zahlt alles Meta, weil das sich für die lohnt, weil die mehr Werbeeinnahmen generieren, als der Betrieb dieser Rechenzentren kostet.
Ja, okay. Gut, ist alles super spannend. Lass uns nochmal dahin zurückgehen, was unsere Zuhörer und Zuhörer denn selbst machen können. Das haben wir ja jetzt, die Grundprinzipien sind, also wenn wir da einfach sauber arbeiten, wenn wir unsere Website erstellen, können wir halt auch schon ordentlich viel einsparen. Und wenn das alle machen, dann sparen wir gemeinsam halt auch viel ein.
Ja klar, so wie wir auch gemeinsam jetzt Müll vermeiden und andere Dinge
Müll vermeiden,
machen.
Genau.
Was die Zuhörer machen können, also es gibt so einen Test, das ist der Website Carbon Calculator, den verlinken wir gerne auch. Da kann jeder einfach mal seine URL eintippen von seiner Website, und dann kriegst du praktisch so eine Klassifizierung wie bei einem Kühlschrank. Die haben das jetzt gemacht, diese Energieeffizienzklassen von A bis F oder G haben die, glaube ich. Die kennen wir von Kühlschränken, Fernsehen, sonst was. Ja. Und die haben dieses Prinzip jetzt geändert, und da kannst du halt deine Webseite mal reingeben. Und die haben halt als Maß genommen diese 2,4 Megabyte, die ich vorhin gesagt habe. Also wenn deine Seite größer ist wie 2,4 Megabyte, hast du halt das schlechteste Ranking. Und alles, was zu kleiner ist, spaltet sich dann in diese anderen Zahlen auf. Und ich behaupte einfach mal, die allermeisten Seiten eben die Hälfte liegen halt über diesen 2,5 Megabyte, aber unsere, die kriegen zum Beispiel die A-Plus-Klassifizierung, weil die nur 100 irgendwas Kilobyte haben, weil da eben alle Prinzipien angewendet sind, auch Green Hosting, die man anwenden kann. Und da kann man halt, wie gesagt, seine Seite mal reingeben. Da kommt dann eine Klassifizierung raus. Es kommt auch raus, ob du green hosted bist oder nicht. Ah, weil das ist auch immer spannend. Viele wissen ja gar nicht, ob sie einen grünen Hoster haben. Und oft ist das auch Zufall. Und ich habe eben gesagt, man muss dann nochmal genau gucken, wie grün es wirklich ist. Das sagt das Ding auch. Und da kannst du das halt reingeben, wobei diese Werte nicht so ganz genau sind. Das liegt daran, wenn ein Cookie-Banner auf der Seite ist. Also dieses Tool geht nur bis zu dem Cookie-Banner.
Ah,
wenn
verstehe.
Das Cookie-Banner später noch mal was nachlädt, es gibt ja Seiten, die lagen dann noch mal 10 Megabyte an Skript oder eingebundene Videos nach. Das heißt, dieser Wert, der da rauskommt, der kann noch, wenn man sich das genau anguckt in der Browserkonsole, kannst du noch mal von C nach F fallen.
Das habe ich dir auch.
Also du kriegst dann C raus. Oder A oder B und dann kommt das Cookie-Banner.
Weil hinter dem Cookie-Banner noch was passiert.
Ja. Also wenn einer kein Cookie-Banner hat oder der Cookie-Banner nicht viel nachlädt, dann ist es okay, aber oft laden die halt gerade mal so bei so großen Seiten oder Medienseiten relativ viel nach. Oder auch das Beispiel, worauf wir nachher noch zu sprechen kommen, die Seite lädt auch relativ viel nach.
Genau, da kommen wir jetzt hin. Da kommen wir jetzt mal hin.
C raus und das wird aber dann auch zu F, wenn du mal genau nachguckst, ne?
Okay, gut. Das wäre jetzt denn die nächste Frage gewesen. In Berlin findet ja einmal im Jahr, im Februar, immer die Berlinale statt. Ich habe den Thorsten gebeten, weil wir jetzt auch gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme ist, es ist nämlich Februar, sich die Berlinale-Seite, das große Filmfestival in Berlin, mal die Seite anzuschauen. Die ist ja historisch gewachsen und ich habe ihn gebeten, einfach mal vorher drauf zu gucken, wie da so die Bilanz ist. Was hast du denn rausgefunden? Das ist ja, also vielleicht muss man noch dazu sagen, das ist ja keine einfache Website, sondern das ist natürlich gleichzeitig Terminkalender, sind natürlich viele Funktionen drauf, also schon anders als jetzt zum Beispiel auf meiner Website, wo auch gar nicht so wahnsinnig viel passiert, sondern da kann man ja dann das Programm filtern, also gibt es Filterfunktionen, man kann Kalenderoptionen runterladen, also und da ist dies vor allen Dingen auch eine große Seite und die lebt natürlich von Bildern und von Videos auch, ne? Also was hast du denn rausgefunden?
Ja klar, ich muss davor sagen, ich habe natürlich nur die Startseite mir angeguckt.
Ja, ja.
Also,
ja,
wenn du
ja
dieses Tool nimmst, dann hast du immer nur die Startseite. Man kann auch natürlich tiefer reingehen. Wir haben nur die Startseite angeguckt, in dem Website Carbon gegeben. Das können ja die Leute dann auch machen. Da kommt, wie gesagt, C raus.
Mhm.
Und es kommt auch raus, nicht greenhosted, was dann schon etwas verwunderlich ist. Weil ich habe ja vorhin gesagt, eigentlich haben die Provider das heute alle raus, auch die, die nur Greenwashing betreiben, dass die grün sich nennen dürfen. Also da ist anscheinend ein Hoster am Werk, der noch nicht mal grün ist. Und das wäre natürlich eine Sache, wo man dann mal nachfragen müsste in Sachen Nachhaltigkeit, warum oder was habt ihr für einen Hoster? Oder kann natürlich eine historische Frage sein. Ich habe auch mal Ministerien oder Parteien getestet und in Berlin scheint es so zu sein, dass da das Green Hosting nicht so verbreitet ist, auch selbst bei Ministerien und Parteien, wo du denkst, die sollten das so eigentlich haben. Ne?
Ja, ich finde auch, gerade wenn man so viel Zugriffe hat, da ist ja jetzt...
Die Seite hat natürlich sicher
viele Zugriffe.
Gigabyte bis noch größere Werte und das wäre auf jeden Fall die erste Frage, die ich denen mal stellen würde. Wer ist euer Hoster oder habt ihr jemals mal über Green Hosting nachgedacht oder gibt es da vielleicht irgendwelche Gründe, die dagegen sprechen? Weil klar, wenn du so eine gewachsene Seite hast, die kannst du auch nicht wie eine WordPress-Seite, die kannst du im Prinzip in einer Stunde umziehen. Wenn du das alles regelst oder da helfen dir auch Hoster dabei, aber das ist natürlich eine richtig große.
Ja, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte und trotzdem finde ich schon, sollte es so einer großen Sache schon auch wichtig sein, da irgendwie eine gute CO2-Bilanz rauszukriegen. Ne? Vor allen Dingen, wenn man überlegt, was da jetzt alles zugegriffen wird, wie viele Leute da halt auch drauf zugreifen in dieser Zeit. Ne?
Gut, okay, also C. Wir hatten noch ein viel schlimmeres Beispiel mit der Weltklimakonferenz letztes Jahr. Die war ganz verheerend. Da denkst du ja, das ist jetzt eine Seite, da geht es ja um Klima und Klimaschutz.
Ja,
die war noch viel schlimmer wie diese hier. Die war auch nur nicht mal barrierefrei. Ne, da habe ich gar nicht jetzt hier danach geguckt. Das ist ja auch noch ein Thema. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt nochmal zu der Seite zurückgehen, die hat halt 1,7 Megabyte. Wenn du den Cookie-Banner alles akzeptieren anklickst, dann hast du fast 6 Megabyte. Und ich habe ja mal gesagt, 2,4 Megabyte am Anfang bist du bei 6. Und dann geht es natürlich darum, in so einem Audit zu gucken, woran liegt das? Und in dem Fall liegt es hauptsächlich an einem Bild. Das habe ich öfter, da ist halt ein Bild, wenn du auf dieser Seite, kannst falsch. Du einfach mal ganz nach unten scrollen, da ist halt dieses Kino, glaube ich, wo dieser Play-Button für das Video ist. Wenn du ganz nach unten scrollst. Und dieses Bild hat 2,5 Megabyte, also fast die Hälfte oder 2,7 Megabyte. Das ist fast die Hälfte dieser Seite.
Hat jemand geschlafen,
Das ist ein PNG-Bild, was überhaupt nicht optimiert ist. Ich habe das mal Spaß.
Also das heißt, es ist eigentlich ein Tonwertebild, also ein normales Bild, was sie als PNG abgespeichert haben,
Genau, und das kannst du auf von den 2,7 Megabyte kannst du es auch als JPEG als auf 142 Kilobyte.
Ja. Und das ist ja auch schon viel. Bild, und dann noch als WebP kriegt man es ja noch ein bisschen kleiner.
Das noch mal ein Stück kleiner, aber das macht dann in dem Fall auch nicht mehr viel aus. Aber das sind halt oft so Dinge, dass die Leute ein Bild nicht optimiert haben. Oder
ein
du
Fehler,
bist halt manchmal auch Leute, die selber Webseiten machen. Du ziehst das einfach in dein WordPress-Backend, ein viel zu großes Bild. Und wenn du dann nicht ein entsprechendes Plugin hast, habe ich auch schon Leute gesehen. Ich hatte mal eine, die hat, glaube ich, ein 11 Megabyte großes Header-Bild gehabt. War auch schön. Ich dachte, warum ist diese Webseite? Da ist so nichts drauf. 13 Megabyte groß und dieses Headerbild wurde auch nur 10% überhaupt verwendet davon. Der Rest wurde gar nicht angezeigt. Und das sind dann so Sachen, wo ich immer denke, das ist halt so ein bisschen so Umweltsauerei oder so Gedanken.
Ja, ich glaube, das sind halt einfach so Fehler, die einfach passieren. Man fügt das am Anfang ein, um was zu bauen und dann am Ende vergisst man es. Da würde ich jetzt nicht so streng sein, aber es ist ja gut, dass man einfach, man muss das halt einfach auf dem Schirm haben. Dass man
in dem Fall
kontrolliert.
Kannst du halt mit einer Bildoptimierung dann das Datenvolumen dieser einen Seite reduzieren. Und wenn du halt dir dann das mal genau anguckst mit anderen Tools, dann kannst du halt zum Beispiel alle Bilder finden, die da viel zu groß sind. Oder du hast manchmal bei WordPress-Seiten das Problem, du lädst halt bestimmte Sachen, zum Beispiel für das Kontaktform, fürs Capture, wird auf allen Unterseiten geladen und du hast aber nur das Formular auf einer einzigen Unterseite.
Das ist ja auch zum Beispiel
so ein Ding, was gerade bei WordPress oft vorkommt. Aber in dem Fall ist es halt wirklich spannend, dass man mit diesem einen Bild so viel ausrichten könnte. Und man kann natürlich alle anderen Bilder auch noch optimieren. Wobei, man kann die Seite auch loben. Die hat das WOF2-Format für Schriften. Sie hat sogar Vektorbilder. Aber sie hat auch noch ein paar PNG- und JPEG-Bilder. Da könnte man immer noch einiges mehr machen. Also es wäre jetzt nicht aufwendig. Diese Startseite könnte man in einer halben Stunde Arbeit von 5,5 unter die 2,4 Megabyte.
Na, vielleicht schreibst du denen einfach mal. Vielleicht warten die genau auf jemanden wie dich. Aber ich erstmal super. Wir sind so ein bisschen am Ende angelangt. Ich habe jetzt noch eine Frage. Wie siehst du denn die Zukunft des Green Designs? Gibt es irgendwelche Trends und Technologien, wo du schon was von weißt oder wo du denkst, sie sind besonders vielversprechend oder besonders? Gibt es da irgendwas, was wir noch nicht wissen, was du aber schon auf dem Schirm hast? Irgendwas, worauf wir uns darauf vorbereiten sollen?
Gut, ich würde mal sagen, dass viele Webdesigner und Designerinnen nochmal so ein kleines Upgrade brauchen, wie sich das Web so weiterentwickelt hat, weil auch diese Website, die hat zum Beispiel nur eine Browserweiche für den Internet Explorer 7. Das fand ich auch spannend.
Okay, daran sieht man aber auch, wie alt die Seite ist, ne? Wie gewachsen die ist.
Da wird dann noch ein CSS irgendwie für Internet Explorer 7 geladen und der hat einen Marktanteil von 0,0 irgendwas Prozent heute weltweit.
Ja, das sind halt alte Sachen, die haben immer darauf aufgebaut.
So alte Templates. Wie gesagt, man müsste halt dann nochmal die Leute weiter schulen. Und es gibt ja auch Dinge, die in Zukunft auf die Leute zukommen, wie CO2-Bilanzierung, Nachhaltigkeitsbericht. Das erfasst ja im Moment erstmal nur so die Firma oder die PKW-Flotte zum Beispiel. Aber das wird auch die gesamte IT irgendwann umfassen. Und wenn die Leute das dann mal bilanzieren müssen und dann da auch, sagen wir mal, Geld für zahlen müssen, das wird dann so vielleicht mal so ein Antrieb werden, jetzt zumindest mal für die großen Seiten, dann auch mal ihre Webseiten ein bisschen aufzuräumen. Weil heute ist es ja so, wir haben immer den Rebound-Effekt. Die Netze werden immer schneller besser. Glasfaserausbau kommt ja auch zusammen oder weiter. Und deswegen werden die Seiten eigentlich tendenziell immer größer, weil sie dann genauso schnell oder noch schneller bei uns ankommen. Und da haben die Leute halt, ich habe am Anfang gesagt, es ist uns kostenmäßig egal, schnelligkeitsmäßig egal. Auch Google ist es auch weitgehend egal. Die Core Web Vitals werden nicht schlechter, wenn du halt so Monsterbilder drin hast. Diese Seite kriegst du
aber alles andere wird schlechter.
Core Web Vitals
alles andere wird schlechter. Ja.
Klar, aber es wird halt dann für die Umwelt schlechter, aber da denken wir halt gar nicht dran bisher. Und deswegen braucht es halt da irgendwo Anstöße oder überhaupt mal drüber nachdenken. Oder manchmal hilft auch dieser einfache Test, weil wenn den Website Carbon Calculator, da ziehen die Leute immer direkt, wenn ich den im Vortrag erwähne, prüfen die erstmal, sagen, oh, da kommt aber nichts so was Gutes raus. Das müssen wir mal intern diskutieren. Und diesen Schritt können wir vielleicht auch ein bisschen mit diesem Podcast anstoßen, dass die Leute sich das mal angucken und dann sagen oder fragen, Kerstin, Thorsten, wie können wir das verbessern?
Genau. Kann man dich buchen?
Klar, man kann mich buchen für eine Analyse. Ich unterstütze Super. Auch bei den ganzen Optimierungen. Das muss ich dann immer im Einzelfall angucken, wie viel Wunderbar. Aufwand das wird. Das kann man gar nicht pauschal sagen.
Okay. Ja, dann vielen, vielen Dank, Thorsten. Wir werden alle wichtigen und relevanten Links packe ich in die Shownotes. Und dann wünsche ich dir einen nachhaltigen Nachmittag. Hoffentlich green. Wie ist
genau,
das Wetter
ich dir
bei
auch.
Dir?
Ich meine, die Leute können uns jetzt nicht sehen, aber du hast ja eine grüne Tapete hinter dir. Ne?
Dann,
oder wir machen noch einen Screenshot und posten den nochmal mit. Deswegen ist das ja schon. Ich gucke immer auf die grüne Wand bei dir. Deswegen ist das immer gut.
Sehr schön. Bei mir ist alles green, genau. Ich ja, versuche es zumindest.
Ich habe mir die Bücherwand im Hintergrund, damit es halt vom Ton her gut ist. Ne?
Ja. Okay, dann vielen, vielen Dank für das Gespräch. Mach's gut.
Ja, ich danke für die Einladung. Tschüss.